Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und darüber hinaus über die verschiedenen Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Stefan Cicorra. Ich bin der bezirkliche Koordinator der Gesundheitsförderung und des Gesunde Städtenetzwerks und darf diesen Podcast moderieren. Heute ist Simon Hertel zu Gast. Simon Hertel ist unser Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit und damit der Leiter des Bereichs, zu dem auch unsere Organisationseinheit gehört. Ein ganz herzliches Willkommen, Herr Hertel.
Ja, vielen Dank, Herr Cicorra. Ich freue mich.
Das ist schön. Dann können wir auch sofort starten. Und zwar, gucken wir unsere Hörerinnen und Hörer an, die vielleicht nicht so intensiv mit der Verwaltung vertraut sind. Was macht ein Stadtrat für Jugend und Gesundheit? Was sind Ihre Aufgaben?
Ja, das ist eine gute Frage. Viele kennen in der Tat gar nicht überhaupt, was ist ein Stadtrat, was ist eigentlich ein Bezirksamt. Bezirksamt selber ist ja ähnlich aufgebaut, Strukturen wie auf Landesebene oder Bundesebene. Wir haben also auch eine Art Regierung, das ist quasi das Bezirksamt. Natürlich haben wir keine Gesetzgebungskompetenzen, sondern wir haben nun die Möglichkeit, als Verwaltung zu agieren. Aber es ist in der Tat so auch aufgestellt, wir haben am Ende des Tages 6 Verwaltungen, die nennen wir hier auf unserer Ebene Abteilungen. Eine Abteilung davon ist die, die Sie genannt hatten, Jugend und Gesundheit. Da bin ich Abteilungsleiter und führe die Abteilung auch an, bin also zuständig für alle diese Bereiche, Jugendamt, Gesundheitsamt und eben die Einheit QPK. Und ja, vor allen Dingen die wesentlichen Aufgaben, sage ich mal, wenn man das aufs Kerngeschäft münzen würde, ist natürlich der haushalterische Bereich, alle finanziellen Aspekte, die über diese Abteilung laufen, laufen dann über meinen Tisch. Ich muss überall auch Unterschriften leisten. Am Ende des Tages trage ich auch die Verantwortung dafür. Es ist auch eine recht hohe Summe, zwar alles gesetzlich festgeschrieben, weil es natürlich Auflagen gibt, die gesetzliche Bestimmungen haben, aber es ist immerhin 290 Millionen für ein Jahr, im nächsten Jahr ein Ticken mehr sogar. Das ist also schon eine recht hohe Summe und dafür trage ich die politische Verantwortung auch, dass es auch alles gut und rechtens läuft und es da keine Probleme gibt.
Verstehe. Jetzt sind Sie seit knapp einem Jahr, sind Sie Stadtrat?
Ja, ein Jahr, genau.
Entspricht Ihre Arbeit dem, was Sie so erwartet haben?
In den Grundzügen ja, wobei ich mir schon erwartet hätte, dass es vielleicht ein bisschen schneller funktioniert mit den Ideen. Man kommt ja in dieses Amt auch rein und hat gewisse Vorstellungen, wie man was anpacken möchte, hat auch eine Hoffnung, hat einen Antrieb, auch Dinge schnell auch umzusetzen. Und dann kommt man sehr schnell in den Bereich Verwaltung. Und Verwaltung bedeutet erstmal ganz in Ruhe nachdenken, nochmal die Akten studieren, dann einen Gesprächskreis führen, dann denkt man über die nächsten Monate nach und irgendwann mal passiert was. Und das ist in der Tat etwas, was mich so ein bisschen noch stört. Also diese Schnelligkeit würde ich mir schon wünschen. Ich rede nicht davon, dass wir so schnell wie ein Unternehmen sein müssen, aber zumindest ein bisschen schneller zu sein, weil die Herausforderungen, die in der Gesellschaft bevorstehen, sehr groß sind. Und wenn wir zu lange über Sachen nachdenken, verpassen wir auch die Möglichkeit, auf wesentliche Fragen Antworten zu bringen und dann vor allen Dingen auch Lösungen zu bringen. Und das ist so etwas, was mich dabei stört. Aber im Grunde, muss ich sagen, habe ich mir das genauso vorgestellt und es macht mir jeden Tag große Freude.
Wo wir gerade bei der Freude sind, kleinen Schwenk mal machen. Ich denke auch hinsichtlich des Terminkalenders hat sich bei Ihnen einiges geändert. Ja. Wahrscheinlich gibt es viele Verpflichtungen, viele Termine, viele Abendtermine oder einige Abendtermine auch. Was ist Ihnen zum Ausgleich in der Freizeit wichtig?
Termine sind wirklich sehr, sehr viele, wobei ich früher auch schon viele Termine hatte, weil ich sozusagen vorher einen Beruf hatte, ich war Lehrer und das war dann immer meistens von morgens bis, sage ich mal, Nachmittag. Vom Nachmittag dann war ich in der Politik wieder beschäftigt, als Fraktionsvorsitzender damals. Dann quasi am späteren Abend war dann wieder Schule da, also irgendwie der Tag war immer gefüllt. Jetzt ist es noch ein bisschen anders, die Termine haben sich dahingehend nicht verringert, sondern eher ich habe weniger Einfluss auf die Termine. Ich kann zwar mir wünschen, ich würde gerne da einen Termin haben, aber ich koordiniere Termine nicht mehr, sondern ich habe mein eigenes Büro und bin nicht mehr Herr der Termine und der Lage. Also es ist immer ganz witzig, wenn man irgendwie jemanden trifft und er dann sagt, naja, wir sehen uns ja nächste Woche am Dienstag. Da sage ich immer, wenn Sie das sagen, dann ist das so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es so, weil ich gucke maximal am nächsten Tag einfach die Termine durch, wenn ich das schaffe. In der Regel eher sogar morgens trinke ich einen Kaffee, gucke mir die Termine am Tag durch und schaue, was bevorsteht am selben Tag. Aber es ist schon bemerkenswert, wie oft man einfach irgendwo hingeschickt werden muss. Das ist auch meine Aufgabe, aber man ist etwas fremdgesteuert. Das ist am Anfang etwas seltsam. Das regelt sich dann nach der Zeit, aber es ist am Anfang seltsam. Und wenn es um Freizeit geht, ja, das ist so das Problem, was Sie gesagt haben, viele Abendtermine. Ich habe in der Regel jeden Abend einen Termin. Also wenn jemand fragt, wollen wir mal Abendessen gehen, dann sage ich mal in 3 Wochen ungefähr. Also vorher schaffe ich das selten. Auch am Wochenende viele Termine, auch gerade am Samstag, wenn Feste sind, gehe ich natürlich zu den Festen gerne auch vorbei. Das heißt, in der Regel habe ich wenig Freizeit. Die einzige Sache, die ich gerne mache, ist so Schwimmen. Ich gehe sehr gerne schwimmen, weil A, ist das Handy weg, das ist schon mal gut, ist im Spind drin, ich komme nicht ans Handy, das ist ein sehr, sehr guter Moment und ich kriege den Kopf frei, das ist ein bisschen Gedanken sortieren, überlegen, was war in der Woche, was steht nächste Woche an. Aber auch da ist es so ein bisschen das Problem, die letzten 3 Wochen habe ich es nicht einmal geschafft, ist jetzt auch gerade Wahlkampf, dadurch erschwert sich die Terminlage noch ein bisschen mehr, aber ich hoffe mal, vielleicht die Woche, wenn die Sonne so schön scheint, auch wieder schwimmen gehen zu können.
Das wäre dann draußen wahrscheinlich schon,
oder? Unbedingt, also ja? In der Halle auch, aber ja. Liebend gerne bei so einem Sonnenschein draußen, sehr, sehr gerne. Im Freibad,
ja, sehr schön.
Im Locho, falls ja. Man mal einen Stadtrat sehen will, in der Schwimmhose mal ins Locho vorbeigehen.
Fernglas ausstatten,
genau.
Zum See. Genau, jetzt schwenken wir wieder zurück. Sie hatten es gerade schon gesagt, Sie würden sich wünschen, dass es etwas schneller geht, weil Sie sehen große Aufgaben. Wo sehen Sie für sich die wichtigsten Handlungsfelder im Bezirk?
Der wesentliche Knackpunkt, egal ob es das Gesundheitsamt, das Jugendamt oder eben GPK ist, es ist egal, spielt für die gesamte Abteilung eine große Rolle, ist der präventive Charakter. Wir sehen, dass die Gesellschaft sich in schnellen Zügen verändert und neue Aufgaben bevorstehen. Wenn ich vor allen Dingen sehe, ist es egal, ob das die Familien geht für die Kinder und Jugendlichen oder wenn es um die Gesundheit der Eltern als auch der Kinder und Jugendlichen geht, gibt es immer mehr Schwierigkeiten in Familien, immer mehr Belastungen, die die Familien tragen. Und das führt meistens zu großen Problemen dann, sei es aus dem gesundheitlichen Aspekt beispielsweise, dass Kinder dann vielleicht nicht die Begleitung bekommen, die sie haben müssten. Also mal ein Beispiel zu nennen. Es fängt schon teilweise damit an, dass Eltern überfordert sind, eine Wunde zu heilen. Also ein Kind fällt hin oder stürzt, verletzt sich und dann zu wissen, was mache ich denn jetzt eigentlich genau? Das sind Dinge, die früher alltäglich waren, da hat ja keiner gefragt. Mutter, Vater wussten, was zu tun ist oder der Opa oder die Omi. Mittlerweile ist es nicht mehr so, weil die Gesellschaft sich auch geändert hat und die Eltern brauchen Unterstützung viel mehr, als es früher auch war. Auch so der Aspekt dieses, auch als große Familie, als Einheit zu agieren, ist nicht mehr der Fall. Wir haben sehr viele auch alleinerziehende Menschen, sei es Vater oder Mutter. Es ist nicht mehr so, dass man in einem Haus gemeinsam mit Oma und Oma auch lebt, vielleicht auch noch Tante. Das ist auch nicht mehr der Fall. Die Kontakte in der Familie sind auch anders geworden, dadurch, dass man jetzt mittlerweile viel, viel auch arbeiten muss. Also meistens sogar, wenn es jetzt Mutter und Vater ist, müssen beide irgendwie arbeiten, um ihm finanziell das stemmen zu können. Und dadurch fehlt auch der Kontakt zur Familie oftmals. Und dadurch werden Sachen einfach auch nicht weiter transportiert, wie man sich verhält, was man früher mit Mundpropaganda quasi gemacht hat. Und ich sehe diese Bedarfe und ich sehe es einfach in allen Bereichen, wenn es um Beratung geht, wird diese Beratung von uns sozusagen aus bezüglicher Sicht unfassbar angenommen. Sehr sogar. Also die Terminlage ist schwierig, meistens Termine zu bekommen, um Beratung in jeglicher Hinsicht zu kriegen. Und das ist etwas, was mir Sorgen bereitet, weil ich sehe, dass wir präventiv stärker arbeiten müssen. Wir müssen mehr Beratungsangebote auch anbieten. Und die Angebote, die wir haben, wenn ich jetzt gerade an Familien und an Gesundheit auch denke, da brauchen wir auch Steuerung. Die KPK macht ja über den Bewegungslotsen einen sehr, sehr guten Job, weil wir Angebote im Bewegungsraum haben. die Bedarfe sind da, die Familien brauchen das. Bei der Familienbefragung war es ja Top 1, wenn es um Bewegung und Gesundheit geht. Und trotzdem wissen die Leute aber gar nicht, wo soll ich denn hin? Wo kann ich denn was machen? Ich habe die Notwendigkeit, mich zu bewegen, möchte das, aber wo kann ich denn in meinem Kiez zum Beispiel hingehen? Und da haben wir die Lotsenfunktion natürlich eine gute Steuerung. Ich glaube, dass wir das auch noch stärker brauchen, auch noch viel mehr steuern müssen.
Insgesamt, also neben Bewegung auch noch zu anderen Themen.
Definitiv, in allen Bereichen.
Wenn man jetzt mal von der Handlung ein bisschen weggeht, also die Handlungsfelder, nochmal mehr zu Ihrem Job selber. Vielleicht ist es aber auch eine Mischung von. Wo sehen Sie da mit Ihren neuen Tätigkeiten so die größten Herausforderungen?
Die größte Herausforderung wird sein, diese Aufgaben, die bevorstehen, um diese Bedarfe decken zu können, auch personell, also wirklich mit personellen Kapazitäten zu unterfüttern. Ich teile das, wenn es die Diskussion angeregt wird, auf Bundesebene den Apparat, den Beamtenapparat zu verringern. Ich sehe schon, dass die Ministerien sehr aufgebauscht sind mit Personal. Ich glaube nicht, dass das alles so notwendig ist. Wir sehen immer wieder noch mehr Beamte. Ob das so notwendig ist, bezweifle ich sehr stark auf Bundesebene. Auf Landesebene sehe ich das schon ein bisschen anders, aber auf kommunaler Ebene, also die Kommune oder bei uns die Bezirke, da sehe ich einen riesengroßen Bedarf. Und das ist nämlich vor allen Dingen deswegen so ein großer Bedarf, weil wir ja eigentlich als Verwaltung in den kommunalen Ebenen, in den Bezirken, der Apparat sind, der dann praktisch auch umsetzt. Wir machen keine Gesetzgebung, wir brauchen jetzt nicht viele Juristen, die ein Gesetz ausarbeiten müssen, aber die praktischen Dinge, wie Angebote in einem Familienzentrum zu schaffen, wie es Angebote gibt, der Bewegung, Lotsen zu haben, die diese Angebote auch sozusagen steuern für die Familien, damit sie wissen, wo sie hingehen müssen. Diese praktischen Sachen, das brauchen wir deutlich stärker. Und ich glaube, dass wir in unserem, es hört sich komisch an, klein, aber dieses Kiez-Orientiert, diese Sozialraumorientierungen stärker auch fokussieren müssen und schauen müssen, welche Veränderungen gibt es denn bei uns im Bezirk? Welche Veränderungen gibt es in den jeweiligen Kiezen? Und diese Sozialräume uns viel, viel genauer anzuschauen, das schafft keine Bundesebene und schon gar nicht auch eine Landesebene. Das schafft nur ein Bezirk. Und dieses Personal benötigen wir dringend. Aber wenn wir über Sparen reden, alle wollen nur sparen, dann ist es schwer, dieses Personal auch zu bekommen.
Genau, das ist, führt mich jetzt auch genau zur nächsten Frage. Sehen Sie denn eine Chance für Gesundheitsförderung, für Prävention, mehr Mittel bereitzustellen? Sie haben jetzt gesagt, okay, das ist die Bundesebene, da sehen Sie Luft nach oben, zumindest in den ausgeteilten Ressourcen. Das ist aber jetzt wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, ein etwas dickeres Brett. Sehen Sie sonst Möglichkeiten, wie wir das genau Ihren Ansatz, den Sie genannt haben, dass wir halt in die Prävention mehr rein müssen, mehr auch für die Gesundheitsförderung investieren sollten, müssen, wie wir da dran kommen?
Ja, das ist auch vor allen Dingen auch meine Aufgabe, das sehe ich auch ordinär so. Wir versuchen ja als Bezirksamt stärker KLR-technisch zu schauen. Sprich, wir gucken wie ein Unternehmen. Wir haben für jeweilige Leistungen, die wir als Bezirk anbieten, tatsächlich auch Produkte wie ein Unternehmen. Und von diesen Produkten für eine Leistung gibt es Mengen. Also wie oft nimmt ein Bürger zum Beispiel irgendeine Beratung wahr? Das ist dann zum Beispiel ein Produkt. Und kommt er dann 10-mal die Woche, dann habe ich 10-mal eine Menge generiert. Und das widerspiegelt auch gleichzeitig, was finanzielle Ressourcen notwendig sind, um dieses Angebot zu schaffen. Und gleichzeitig, was bekomme ich quasi dafür als Bürgerin oder Bürger? Dieses Controllen wie ein Unternehmen, das müssen wir stärker machen, um besser steuern zu können und zu sagen, welche Sachen sind finanziell noch tragbar, welche sind finanziell notwendig, welche Sachen eben nicht. Und wenn wir eben das Geld besser steuern, effizienter steuern, dann können wir auch Sachen vielleicht streichen, aber die notwendigen Sachen weiterhin auch aufbauen. Das ist also der erste Punkt, Controlling. Der zweite Punkt ist eben dieses, was ich gesagt habe, sozialraumorientierte. Wir müssen prüfen, was haben wir für Notwendigkeit in unseren jeweiligen Kiezen. Und dann zu sagen, präventiv, um das zu erreichen, müsste man Folgendes anbieten. Wenn man also controlt, genau weiß, welche Bedarfe man hat, was ist wirklich notwendig, nicht auf großer Ebene, sondern wirklich im Klein-Klein. Und gleichzeitig sagt, wenn ich hier rein investiere, werde ich am Ende erfolgreicher sein finanziell, weil ich jetzt mehr Geld investiere und später nicht noch mehr Geld nachjustieren muss. Und gleichzeitig ist es einfach finanziellen Erfolg, aber auch für die Menschen. Wenn ich also Kindern, Jugendlichen im Thema Gesundheit präventiv vorgehe, sei es jetzt Übergewicht, mal als konkretes Beispiel zu nehmen. Wenn ich da jetzt stärker schon eingehe und da Geld investiere, ist es deutlich günstiger, als später, wenn Kinder in die Übergewicht fallen, da noch rauszuhelfen. Und gleichzeitig ist es auch für die Verwaltung günstiger, muss ich sagen, präventiv. Und das ist am Ende eine Steuerungsthematik als auch etwas Politisches, weil es ist nicht einfach, allen zu erklären, lasst uns jetzt mal eine Summe X, eine Million jetzt nehmen, jetzt investieren, das hört sich erstmal sehr viel an. Aber darzustellen, wenn wir das jetzt investieren, das ist immer noch besser, als in 5 Jahren 2 Millionen nachzusteuern. Aber das ist etwas Politisches.
Ja, ist auch ja gesundheitsökonomisch. Das treibt uns natürlich auch um, genau solche Fragen. Und wir haben jetzt ja ganz konkret beispielsweise vor die Welle kommen, haben Sie ja gesagt. Ne, gucken, dass man vorher was macht. Und da haben wir aber auch beispielsweise mit Fidelio ja so ein Programm laufen, was genau sich an die adipösen Kinder wendet und dafür Angebote bereitstellt. Da wäre es beispielsweise ja auch eine Frage, kriegt man solche Programme mehr in die Regelfinanzierung rein? Ne? Wir nutzen dafür jetzt Aktionsprogramm, also Mittel aus dem Aktionsprogramm Gesundheit. Perspektivisch wäre es natürlich toll, wenn man jetzt sieht, das Angebot läuft, ist eigentlich gar nicht das, was wir so richtig haben wollen. Eigentlich wollen wir dafür gar kein Geld ausgeben, aber momentan tut es einfach Not, weil die Kinder sind halt da und die sollen auch eine gute Unterstützung bekommen. Da jetzt zu schauen, wie kriegen wir dann den Wandel hin, also an der Stelle Ressourcenverschiebung, hin zum Haushalt.
Richtig, genau. Ja. Genau das ist der Punkt. Wir müssen dann auch entscheiden, wenn wir so viele Projekte haben, wir haben ja wirklich unzählige Projekte, zu schauen, welche sind effizient, welche bringen etwas, sei es sozusagen gesundheitsökonomisch, als auch einfach im reiner finanziellen, haushalterischer Sichtweise, also rein ökonomisch. Wenn wir diese beiden Sachen genau betrachten auf die jeweiligen Produkte oder Projekte und dann entscheiden, welche wollen wir weiterhalten und wirklich verstetigen und dann in der Regelfinanzierung bringen und welche sagen wir, okay, da haben wir ausprobiert, war okay, nice to have, muss aber nicht sein. Und dann streichen wir das. Das muss dann auch rigoros gemacht werden. Und das ist leider ein Problem, weil wir haben so viele schöne, tolle Projekte. Und es ist schade, da einen Rotstift dran zu ziehen und zu sagen, müssen wir streichen. Daran hängen Menschen. Menschen gewöhnen sich daran. Da sind Mitarbeiter auch dran. Und die sind natürlich dann auch traurig darüber, dass etwas dann zu Ende geht. Und es ist politisch auch mal schwer, weil dann kommen irgendwelche Vereine, es kommen Menschen an und sagen, aber wieso streichen Sie das Ganze? Das gehört leider dazu. Und anders wird es nicht funktionieren. Mehr Geld wird es am Ende des Tages nicht geben. Wir müssen es nur besser steuern, deutlich besser steuern.
Ja, ich komme jetzt zu einer ganz wunderbaren Frage.
Mal gucken.
Das ist die rosarote Wolke-Frage. Was ist Ihre Dream Vision, Ihre Vision für ein gesundes Charlottenburg-Wilmersdorf für die nächsten 5 Jahre? Oder in den nächsten 5 Jahren?
Nächsten 5 Jahre. Also ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, weil ich merke ja, dass sozusagen Digitalisierung, das ist eine gute Sache, ist alles wunderbar und digitale Angebote zu schaffen, ist auch alles wunderbar. Aber ich merke schon, dass die Menschen großen Bedarf haben, sich auszutauschen mit professionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sei es für den Gesundheitsbereich, egal für welche andere Bereiche. Leute haben Bedarf, nicht nur ChatGPT zu fragen oder mal Google zu gucken oder irgendwie irgendwas anderes, eine Website sich anzuschauen, sondern proaktiv mit jemandem zu sprechen, auch ihre Nöte, Ängste vielleicht auch zu erzählen und dann wirklich eine Handlungsempfehlung zu erhalten. Und ich glaube, dieses Menschliche, das ist sehr wichtig, gerade in Zeiten von ChatGPT, würde ich mir wünschen, deutlich mehr Beratungsangebote zu schaffen, tatsächlich auch, wenn wir wieder beim Bewegungslotsen sind, auch diese Person noch zu verstetigen, noch mehr zu haben, weil diese Kommunikation funktioniert am besten nicht über einen Flyer, den ich in den Hausteil reinwerfe, sondern jemand, der zu mir kommt und sagt, also Herr Hertel, Sie wollen sich bewegen, folgende drei Angebote haben wir direkt hier um die Ecke. Gehen Sie mal dahin, gehen Sie mal dahin oder hierhin. Das baut Hemmschwellen ab, ist niedrigschwellig. Vielleicht begleitet er mich sogar mit, weil ich einfach Sorge habe und dann nimmt er mich einfach mit. Und dann gehen wir dahin, gucken uns das an und ab dem Moment werde ich sozusagen freigelassen und nehme das Angebot in Anspruch und bleibe einfach zum Beispiel in einem Sporthalle und einem Sportkurs und mache dann meinen Sportkurs. Ich glaube, dass wir deutlich mehr rangehen müssen an die Menschen, deswegen mehr Beratung, dieses Persönliche, das benötigen wir. Das bedeutet aber gleichzeitig, wir brauchen eher mehr Personal und B, dieses Personal muss entsprechend auch finanziert werden. Die Besoldung muss entsprechend auch so sein, das ist ja auch immer ein Riesenthema. Landesebene, Bundesebene sind besser finanziert als immer die Bezirke. Aber dahin gehen müssen wir, weil wir werden nicht alles über Digitalisierung schaffen. Die Bürgerernsttermine können wir alles digital machen, wie Online-Termine, ist alles kein Thema. Aber dieses Beraten, wenn es um Gesundheit geht, funktioniert nur persönlich. Anders geht es nicht. Und das wäre mein Wunsch, mehr Beratungsangebote zu schaffen in den nächsten 5 Jahren. Mal gucken, ob es klappt.
Ob es klappt, genau. Sie hatten das eben ja schon gesagt, weil jetzt wäre so die nächste Frage, was dann im Hinblick auf Ihre Handlungsmöglichkeiten denn davon möglich umzusetzen wäre. Und da hatten Sie ja schon ausgeführt, es wird irgendwie auch damit zu tun haben, dass man halt ein Controlling macht, dass man sich halt die Sachen anguckt. Und im Prinzip ist es ja auch eine etwas Ressourcenverschiebung.
Richtig.
Also wir gucken, ist diese Intervention wirksam? Und dann müsste man dann mal festlegen, was ist denn wirksam überhaupt? Richtig. Um dann zu sagen, ja, okay, das haben wir jetzt ausprobiert, das klappt nicht und jetzt will man mal etwas anderes machen.
Genau so ist es, genau so ist es.
Genau, okay. Ja, es ist, wir stehen vor Herausforderungen.
Auf jeden Fall, großen Herausforderungen.
großen Herausforderungen und auch, ich meine, diese Idee, enger mit den Menschen zusammenzukommen, auch von Bezirksseite her, glaube ich, wenn man sich jetzt so die Eruptionen, auch die politischen Veränderungen, ja, Dynamiken anguckt, dass das eine ganz wichtige Sache ist, um halt im Gespräch zu sein und auch den Menschen das Gefühl zu geben, man hört sie zumindest, man hat vielleicht nicht immer sofort die Ressourcen und der Bewegungslotse hat dann möglicherweise auch nur die Information, die er dann an mich weitergibt, dass er halt mal keinen Angeboten weiterleiten konnte. Aber immerhin ist man dann, wird es transparent.
Ja, so ist es. Besser hätte ich das nicht sagen können.
Ja, das freut mich. Ja, Herr Hertel, also wir sind jetzt eigentlich zum Ende gekommen. Ich habe meine Fragen gestellt. Gibt es noch Sachen, wo Sie sagen, das möchten Sie aber hier nochmal jetzt loswerden an der Stelle?
Eigentlich nur ein Wunsch. Ich finde den Podcast ganz wunderbar und würde mich freuen, wenn diejenigen, die heute zugehört haben, sagen wir mal 100, vielleicht ist es 1000, aus den 100 oder den 1000 noch mehr werden. Also bitte gerne weitergeben, weiterreichen, überall teilen, auf sozialen Medien, damit dieser Podcast noch mehr Hörer bekommt. Das würde ich mich freuen.
Ja, das haben Sie gehört. Jetzt sofort nicht ausschalten, sofort teilen.
So ist es.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Hertel, für die spannenden Einblicke Arbeit und auch für die Perspektive auf die Gesundheitsförderung und Prävention hier in unserem Bezirk. Das war es auch schon für heute. Wir hoffen, dass wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, interessante Informationen bereit hatten. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Musik.